Georg Neumark. Er ist geboren in den ersten Jahren des 30-jährigen Kriegs in Thüringen. Und wie er sein Abi hatte, war immer noch Krieg. Das war 1640. Er wollte unbedingt studieren in diesen Kriegszeiten. Wohin? Königsberg. Dort war kein Krieg. Dort waren Universitäten. Er wollte Jura studieren. Und so sammelte die Familie alles verfügbare Geld, was zu haben war noch, um den jungen Georg auszurüsten, dass er nach Königsberg geht. Aber die Kriegszeiten waren fürchterlich. Außerhalb der befestigten Städte war man seines Lebens nicht sicher. Überall waren Räuber und Plünderer. Und so entschloss er sich, sich einem großen Kaufmannszug anzuschließen, der von Leipzig nach der Messe dort nach Osten zog. Allein wäre man verloren da irgendwo. Aber schon kurz nach der Heimat wurde der ganze große Zug überfallen und von Räubern ausgeplündert. Sein nacktes Leben hat der Georg gerettet, keinen Cent mehr. Heimgehen hatte keinen Wert, wo sollte er hin? Er hatte die Hoffnung, wenn er nach Kiel kommen könnte, von dort könnte man mit dem Schiff Richtung Königsberg fahren. Aber wie durch das Land kommen? Er ging bettelnd und ja, halb verhungert kam er dort an in Kiel. Dort kannte er einen Landsmann, der dort Pfarrer war, Nikolaus Becker. Und er dachte, wenn ich dort wenigstens hinkäme und Unterschlupf fände, vielleicht gibt's irgendwo eine Gelegenheit weiterzukommen. Wie er dort ankam, ein Häufchen elend, mittellos, ausgehungert, der Nikolaus Becker sagte: Gerne will ich dir helfen, aber ich habe ja selber nichts. Und Geld habe ich auch keins übrig, aber du kannst mal bei mir Unterschlupf finden. Viele Wochen vergingen. Der liebe Bruder Nikolaus Becker hat sich sehr bemüht, diesem jungen Mann eine Chance zu bieten. Und schließlich hat er eine Hauslehrerstelle für ihn gefunden bei einem Amtmann, der anscheinend noch so vermögend war, dass er ein kleines Entgelt ihm geben konnte und eine Anstellung. Und da war der Georg Neumark so glücklich. Er hatte gefleht zu seinem Herrn, hilf mir auch. Und nach diesem Spruch, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen, hat er noch am gleichen Tag ein herrliches Lied gedichtet. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not, nicht ohne Not, wir hätten es gerne immer ohne Not, in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach, was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach. Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Mit seiner Laute hat der Georg Neumark gleich die Melodie dazu gemacht. Er war auch ein sehr musikalischer Mensch. Und gut zwei Jahre später bekam er die Chance, von Kiel mit einem Schiff Richtung Königsberg zu fahren. Er hatte etwas Geld gespart. Die lieben Freunde dort haben ihn noch mit Proviant versorgt. Und er konnte in Königsberg tatsächlich sein Studium machen. Jura wollte er studieren. Und außerdem, dort war der Simon Dach, das war so ein Professor für Poesie und Dichtkunst. Und dort hat er sich auch noch weitergebildet. Er wurde selber ein großer Schriftsteller noch, war sehr anerkannt. Nach 12 Jahren hat ihn das Heimweh wieder heimgetrieben. Und er kam nach Weimar zurück, wurde dort auch gefeierter Mann. Aber er sagte selbst, meine schönsten Verse, die geistlichen Verse, die habe ich gedichtet, wo Tränen und Sorgen mein tägliches Brot waren, wo ich nicht weiter wusste. Von ihm erhalten, von seiner großen Dichtkunst, was auch immer das war, ist uns nichts. Aber nur dieses eine Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten. Ein kostbares Lied, das er erfahren hat in den großen Zeiten der Not. Und an das können wir uns halten, dass wir wissen, er waltet. Auch bei allem, was heute in unserer jetzigen Zeit an Chaos in dieser Welt existiert. Er ist gestorben, schon im Alter mit 60, wurde erblindet und ist dann kurz darauf auch gestorben. Aber herrlich, dieses Lied ist uns geblieben von Georg Neumark.
Wollen beten, Herr, in so viel Angst dieser Welt verschmachten viele Menschen, haben keine Hoffnung. Wir danken dir, dass du jedem Einzelnen zusagst, dass du für uns sorgst und wir in dir auch ganze Geborgenheit haben. Du bist der gute Hirte und du lässt dein Leben für die Schafe. Und das ist herrlich, dass wir eine Zukunft haben, dass der Tod unser Leben nicht zerstören kann, sondern dass der Himmel vor uns liegt. Ganz herzlichen Dank. Amen. Matthäus 5, heute bei der Bergpredigt machen wir weiter. Wir haben ja gesagt, das ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Nicht das Reich der Welt, sondern das Reich Gottes. Wie es in der Welt aussieht, das können Sie in der Tagesschau sehen oder in der Zeitung. Jesus sagt, wie sein Reich aussieht, das er macht. Gestern Abend hatten wir noch, wie Jesus das Gesetz verschärft, ganz wichtig, dass auch das Gesetz Gottes am Sinai gegeben nicht aufgelöst wird. Das Gesetz Gottes ist gut, das sind die Freiheiten unserer, du brauchst nicht töten, du brauchst nichts klauen, Gott wird dich versorgen. So prima. Du brauchst auch nicht das Gut eines Nächsten begehren. Das sind doch Freiheiten. Gesetze sind keine Einengung. Ach, wie schlimm, jetzt darf ich meinen Nächsten nicht mehr totschlagen. Nein, du brauchst niemanden, du brauchst dich nicht wehren. Jesus sagt, es geht darum, dass dein Herz bekehrt wird, dass er in deinem Herzen wohnt. Und jetzt von Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben soll dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. An der Stelle ist so, dass es rauskommt, ob Leute Jesus kennen. Was er meint, da spotten andere drüber. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Mantel nehmen, das ist der Rock, dem lass auch deinen Mantel, also der Rock ist das Kleid. Früher hat man ja nur den Überwurf gehabt, die hatten noch nicht so schöne Hosen. Das gab es im Altertum, da gab es nur die Toga, den Rock. Dem lass auch den Mann, so haben es ja die Orientalen heute noch. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass du sollst deinen Nächsten lieben, 3. Mose 19, und deinen Feind hassen. Das steht natürlich nicht in der Bibel. Das haben die Pharisäer hinzugesetzt. Und deinen Feind hassen. Deshalb steht keine Bibelstelle mehr dahinter. Das erste war im Alten Bund. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr verlohnt haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Packen wir gleich den ersten Vers. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt können Sie dauernd in der Zeitung lesen, dass das ein ganz schlimmes Gesetz ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und die Leute haben nie begriffen, was da in der Bibel drin steht. Was heißt denn das? Unser Gesetz, unsere Rechtsprechung handelt auch heute nach diesem Gesetz. Die Strafe muss der Tat entsprechen. Man nennt das auf Lateinisch, vom alten Lateinisch, jus talionis. Die Strafe muss der Tat entsprechen. Wenn einer was ausgefressen hat, so braucht er die verdiente Strafe. Ganz klar. Man kann ja ihm nicht Jetzt können Sie den Zahn ausschlagen, aber das alte Wort war in dem Vergleich, es muss dem entsprechen. Ist gar nichts Außergewöhnliches. Jetzt lesen Sie immer wieder und hören Sie, dass Leute sagen, das ist ja furchtbar gewesen. Nein, das ist auch die Grundlage unseres Gesetzes. Wenn einer bloß die Maske nicht richtig aufgesetzt hat, darf man ihn nicht 10 Jahre ins Gefängnis sperren, weil das unverhältnismäßig wäre. Sondern wenn einer einen erstochen hat mit dem Messer, dann muss er entsprechende Strafe kriegen. Es war nie so, dass man ihn deshalb auch das Leben nimmt. Das ist ja uns auch wichtig, dass man nicht unnötige Todesstrafe hat, dass Justalion ist. Das war das alttestamentliche Gesetz. Das muss entsprechen, Strafe muss passend sein und muss der Tat entsprechend sein. In unserer Welt geht's ohne Strafe nicht. Wissen Sie das? Sonst wäre ich schon manchmal bei Rot durchgefahren, wenn kein Auto kommt. Wenn ihr das wisst, da gibt's manchmal so ein Kästle und da blitzt so rot und da muss man aufpassen. Selbst, das ist einfach so. Man handelt entsprechend, damit wir geschützt sind, die Strafe bewahrt vor vielen Bösen. Wir bitten auch, dass der Staat nicht da und die Käste bloß aufstellt, wenn es zum Ort rausgeht, wo gar keine Gefahr mehr ist, dass er uns dort nimmt, wo es gar nicht mehr gefährlich ist. Aber das hier sollte man jetzt entsprechen, die Strafe soll entsprechen, wo es gefährlich wird, wo was Schlimmes kommen kann, darf er auch strafen, das ist eine gute Sache. Aber Jesus hat diese Ordnung aus den Angeln gehoben. Wie war denn das? Und da geht es ja noch weiter. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Wie ist denn das? Da vorne in der Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß und da fährt mir rechts ins Auto rein. Da steige ich aus und sage, oh, könntest du auch bitte nur auf der anderen Seite reinfahren? Ist das gemeint oder wie ist denn gemeint? Die Ordnung dieser Welt beruht auf Strafe. Und wenn es keine Strafe gibt, herrscht das Chaos. Das ist schon beim Noah. Wer Menschenblut vergießt, das Blut soll wieder vergossen werden. Die Welt besteht in einer Notordnung seit dem Sündenfall. Und da brauchen wir Gesetze und da brauchen wir Strafe und da brauchen wir Gefängnisse. Gefängnisse sind nie schön, aber wenn es die Gefängnisse nicht gibt, dann erlauben sich böse Leute alles. Und wir vielleicht auch. Dann kommt es zur Lumperei in unserer Welt. So besteht die Welt. Hat Jesus denn die Ordnung dieser Welt aufgehoben? Ja, in seinem Gottesreich. Und jetzt merken wir, Jesus redet vom Gottesreich. Das Reich der Welt, ja, das Reich der Welt, in dem leben wir. Das dürfen wir auch bedienen. Da müssen sich nicht andere Kotflügel noch reinfahren lassen. Übrigens, als Jesus vor dem Hohen Rat stand, hat ihm ein Diener eine Ohrfeige gegeben. Und Jesus hat auch nicht die andere Backe hingehalten. Hochinteressant. Was weltliches Gesetz angeht, oder ganz ähnlich, als der Paulus zu Unrecht in Philippi eingesperrt war, im Gefängnis, wo das Erdbeben kam, und wo der Kerkermeister zum Glauben kam, da hat der Paulus gesagt, da sagten ihm, du darfst gehen, du bist frei. Und er hat gesagt, ich möchte, dass die Ratsherren kommen und sich entschuldigen. Und da sind die kommen mit dem Zylinder und ich sage, es tut uns leid, dass wir sie zu Unrecht eingesperrt haben. Wir dürfen die irdische Gerechtigkeit benutzen. Dürfen sie. Die gibt's. Wir leben mit, auch in dieser Welt. Aber der Herr Jesus sagt, im Gottesreich, und wir leben auch im Gottesreich, in der Herrschaft von Jesus, da ist das aufgehoben. Und das ist ganz wichtig, wenn wir Gottes Kinder sind, brauchen wir auch nicht Prozesshansel werden und um alle unsere Rechte streiten. Das fängt schon an mit ihrem Nachbar. Da können Sie schon rumstreiten. Bei uns in Württemberg gibt es ja die Kehrwoche und da gibt es viele Zankereien oder wir haben immer so liebe Leute, die unsere Mülltonne vollstopfen und wir bezahlen sie und so. Da kann man ja überall streiten, Sie kennen das. Da gibt es ganz viele Gründe. Wenn Sie einen Nachbar haben, der seinen Baum über Ihr Grundstück wachsen lässt, dann sagt Sie ein bisschen abhauen. Passen Sie auf, wir sind Glieder des Gottesreichs. Wir dürfen die irdische Gerechtigkeit noch benutzen, solange wir in der Welt leben, aber es ist nicht das Letzte für uns. Das Letzte für uns ist, dass wir im Gottesreich drin leben. Und das hat Jesus uns ganz wichtig gemacht. So ist nicht für uns wichtig zu streiten um unser Recht. Und darum ist es auch aufgehoben, dass wir nicht für die Strafe sehen. Es hat mich sehr beeindruckt, als etwa Johannes Busch damals von einem betrunkenen Karnevalisten zu Tode gefahren wurde, im Moseltal, wie er auf dem Weg zu einer Evangelisation war. Er war noch in seinem Leiden, hat er gesagt, ich stelle keine Strafanzeige. Es bewegt mich, ob dieser junge Mann zum Glauben kommt. Ich habe nie mehr gehört, was draus geworden ist. Oder der Helmut Wenzelmann, Leiter des offenen Abends in Stuttgart, dessen Sohn wurde auch von einem Mann auf dem Weg von Fellbahn nach Stuttgart, da war er mit seinem Moped unterwegs, wurde totgefahren und der Helmut Wenzelmann hat gesagt, ich stelle keine Strafanzeige. Es ist mir viel wichtiger, ob der Mann zum Glauben kommt. Und mein Bruder Kurt hat ja so einen schweren Unfall gehabt, wie er von einem Abendvortrag im Glauben und Leben von Mannheim zurückkam. War auch ein betrunkener junger Mann. Das Auto hat sich überschlagen, es war ganz schwierig, bis er da gerettet wurde. Und dann hat er sich interessiert, was wird aus dem jungen Mann. Er hat auch gesagt, ich will keine Strafanzeige stellen. Die Staatsanwaltschaft übernimmt das ja immer in solchen Fällen schon. Wenn es allgemein nötig ist, da sind wir froh. Dann hat die Mutter gesagt, ich muss Ihnen sagen, der hat sich heute Nacht erschossen mit meinem Freund. Der hat russisches Roulette gespielt, wie es junge Leute tun, und hat seinen Stirn gehoben und hat gesagt, ich drück ab. Und da war eine Kugel drin im Revolver. Erschütternd ist die Welt. Aber wir wollen nicht für unsere Gerechtigkeit in der Welt suchen, denn in dieser Welt gibt es auch gar keine Gerechtigkeit. Das erleben viele, die ihr Geld nicht mehr sehen, weil es ihnen nicht zurückgegeben wird. Wir haben ja heute sowieso auch in unserem Staat so, dass man so Strafzins zahlen muss, wenn man für sein Alter gespart hat. Es herrscht in dieser Welt kein Recht. Absolutes Recht gibt es in dieser Welt. Wir leben in einer verlogenen Welt, es gibt einen Fürsten der Welt. Und da muss man immer sagen, wir wollen nicht um alles prozessieren. Wir dürfen prozessieren, das darf uns, unser Recht. Aber man muss immer wissen, für Christen ist das nicht das Letzte, die irdische Gerechtigkeit. Uns ist die Gerechtigkeit Gottes wichtig. Und darum bin ich froh, die Bergpredigt ist wirklich bloß für gläubige Jesusleute. Die können das verstehen, dass da das Recht nicht mehr alles gilt. Und Sie kennen jetzt ganz viele Fälle. Wenn ich so rumgucke unter den Gläubigen, auch in Württemberg, sage ich manchmal, gibt es eine gläubige Familie, wo man nicht ums Erbe streitet. Habe ich es auch schon erlebt, dass plötzlich gläubige Leute ganz raffgierig werden, wenn es ums Erbe geht. Es ist ganz wunderbar, wenn einer sagt, komm, verteile es noch, mir ist es nicht wichtig, Gott gibt mir, was ich brauche. Und das ist so wichtig, dass wir nicht immer bloß wieder gucken, was steht mir zu, sondern die neue Art von Jesus ist, das hat ja der Neumark, der Georg Neumark gelehrt und hat es uns beigebracht, Gott gibt uns die Dinge und wir wollen aus seiner Fürsorge leben und darum, wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel. Ich will Ihnen da mal Worte zu sagen, es ist ja für uns immer wieder schwierig, wir haben jetzt gerade Tag, bevor wir hergefahren sind, im Bahnhof Stuttgart, haben wir noch ein Ticket gebraucht. Und da haben die Sinti und Roma vom Balkan ihre Pappbecher verteilt und in den verschiedenen Stille sich aufgestellt. Ich gebe dort nie Geld. Obwohl dort steht, gib dem, der dich bittet. Weil ich weiß, das ist eine Machenschaft einer kriminellen Clique, die auf diese Weise betteln, die sitzen in der Unterführung. Ich habe auch nie einen Mann gegeben, der an der Straße bettelt, weil wir ein ganz tolles Sozialsystem haben. Wissen Sie, dass jeder Mensch in unserem Land Anspruch hat auf die volle, auf die Hartz IV, auch die Bettler. Jeder kriegt es. Und wenn Sie mal gucken in die Städte, ich habe das extra mal besichtigt, was die in Stuttgart bekommen an Hilfe, Übernachtung. Stuttgart mietet jede Nacht hunderte von Hotels an, um die Obdachlosen unterzubringen. Bloß, wenn ein Obdachloser betrunken ist, wird er nicht mehr aufgenommen, auch in den Übernachtungsheimen. Das ist oft der Grund, oder bringen Sie einen Hund mit. Und deshalb betteln Sie, da helfe ich nie. Wir wollen auch die Ordnung der Welt nicht untergraben. In unserem Land ist es eine Aufgabe des Staates, für die Armen zu sorgen. Aber wir wissen, dass es sonst verborgene Not gibt. Und das ist ganz wichtig. Es gibt viel verschämte Not. Ich habe immer schon gemerkt, bei einer kinderreichen Familie ist es ganz arg schwierig, wenn ein Kind auf Sommerlager oder auf eine Freizeit will. Es ist immer gut, wenn wir helfen können, irgendwo. Liebe üben. Es gibt viel verschämte Not, aber es gibt alte Rentner, die noch mit einem ganz kleinen Mindestsatz leben, die gar nicht viel von ihrer Not reden. Gib dem, der dich bietet. Und da wollen wir auch ein Herz haben. Das gilt heute auch ganz besonders für die Notgebiete der Welt, dass wir als Christen wissen, dass wir von unserem Überfluss abgeben, das hat der Herr Jesus als ein Kennzeichen gemacht für die gläubigen Leute seines Reichs. Und wir kennen es ja aus der Apostelgeschichte, wie das war. damit viele gesagt, das war christlicher Kommunismus. Nein, nein, war nicht Kommunismus. Im Kommunismus heißt so, was dir gehört, gehört auch mir. Bei Christen heißt, was mir gehört, gehört auch dir. Gell? Das ist was anderes. Umdreht. Wo man hergibt und sagt, dem, der braucht, will ich mein Sach geben. Und der Herr hat mir es gegeben, damit ich es teilen kann. Das ist oft gar nicht so leicht, wirklich jemanden zu finden, wo ich sage, da ist was sinnvoll angebracht. Aber guckt mit den Augen, ihr werdet es erleben. Aber das mit der Bettelei heute auf unseren Straßen ist ein Unfug, weil wir haben das, funktioniert in unserem Staat noch ein sehr gerechtes System. Der Bodelschwing hatte mal gesagt, es sei sogar gar nicht gut, Geld zu geben, weil sie wissen, die gebrauchen es wieder für einen Schnaps. Und das tut den Leuten gar nicht gut. Das kriegen sie von der Sozialhilfe, auch bei uns in der Nähe, ins Kanzler, das Kaffee 72, da sehe ich jeden Morgen, wie dort das Vespa ausgegeben wird, und das Brot, ist in einer, toll. Aber es gibt nicht bloß die Vesperkirche, sondern bei uns in Stuttgart, die evangelische Gesellschaft, gibt es das ganze Jahr über kostenlos Essen für alle, die bedürftig sind. Und da sind wir froh, das wollen wir auch unterstützen, aber wir wollen nicht Lumperei fördern. Das hat Jesus nicht gemeint, sondern dass wir, du brauchst für dein Recht nicht streiten, sondern der Herr wird dich versorgen. Und das ist was ganz Wunderbares, wenn wir Liebestätigkeit üben, solange wir noch Zeit haben in unserem Leben. Wir selber haben es erfahren, wie in unserem Leben Menschen da waren. Ich war ein Kind mit 5 Jahren, 1945, da ging kein Bus und wir mussten nach Metzingen laufen. Wir waren in Hülben, damals im Krieg, und da mussten wir eine Todesnachricht überbringen. Es ging ja kein Telefon, und da hat meine Mutter mit uns Kindern gesagt, da laufen wir über der Jusi, über der Buckle der Kapf nach Metzingen und bringen die Todesnachricht. Und auf dem Rückweg war es so wahnsinnig heiß. Das war in der schweren Zeit, gleich nach dem Mai war Kriegsende, Juni muss das gewesen sein. Und da waren wir unten in Kappischhäusern und haben eine Frau gefragt, können Sie Wasser, dürfen wir Wasser trinken? Und dann ist sie reingegangen und hat ein Eibachglas aufgemacht für die fremden Leute. Das vergesse ich nie als Kind. Liebe. Sie werden merken, wo Sie Ihrem Herzen einen Schubs geben und sagen, halt einmal, ich muss was geben. Mir als Kind war das so eindrücklich. Bevor man dann den Jusi, den kahlen Berg hinaufgelaufen ist, das war so herrlich. Und so wird es in Ihrem Leben sein, wunderbar, wenn Sie helfen dürfen. Wir wollen nicht Lumperei fördern, das hat Jesus nicht gemeint. Aber die Liebestätigkeit ist was ganz Herrliches. Wenn wir Liebestätigkeit üben und auch ein Auge haben, das ist ja heute immer, wenn wir einen Paketbote sehen, der uns ein Päckle bringt, oder vom Hermes oder wo das ist, die haben oft einen sehr niedrigen Verdienst, da ist oft auch nur schön, man gibt nur was dazu, ein Zeichen der Liebe und sagt Anerkennung, dass sie auch immer, dass sie so freundlich waren, das gemacht haben. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Bei uns ist es sehr gute Sozialversorgung, aber in vielen Ländern ist es nicht so. Es ist auch ganz arg schwierig. Ich habe vorhin die Sinti und Roma erwähnt. Die Leute, die vom Balkan kommen, deshalb kommen die ja oft drauf, die haben keine Sozialversorgung. Das drückt mich auch immer wieder ab. Das ist eine ganz schwere Not für einen Rumänen, die nicht einmal eine richtige Krankenkasse haben. Und das ist in Europa schlimm. Und deshalb ist es auch ganz arg schön, wenn man immer diese Werke unterstützen, die dort tätig sind, Licht im Osten oder Mission für Südosteuropa, dass wir da auch ganz praktisch helfen, auch immer wieder, wo Leute das organisieren, mit den Kleidertransporten und so weiter, dass man da helfen kann, wo die Not so groß ist. Jetzt heißt er weiter, ich habe gehört, dass du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Zurzeit läuft ja in unserem Land eine große Hetzkampagne gegen jeden, der noch ein bisschen patriotisch denkt. Da wird gelästert und gehetzt. Man darf ja nicht einmal mehr seine Meinung richtig frei sagen. Oder wenn man mal eine kritische Sache sagt, ob die Migrationsbewegung irgendwo Sinn findet, ob die Leute hier heimisch werden, da wird man gleich angegriffen. Deshalb mit der Liebe ist auch ganz wichtig, wie das ist. Der Hass ist nie für uns erlaubt. Der Hass auf Menschen, sondern wir sollten lieben und auch die Feinde lieben. Das ist ganz arg schwer, wenn einer uns Böses will. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, das ist eigentlich ein Kennzeichen gewesen. Wir haben ja unseren lieben Bruder und seine Frau aus Sibirien gehabt. Das hat mich immer wieder beeindruckt, wie im Kommunismus die Christen, obwohl sie sehr von diesem kommunistischen Staat verfolgt waren, immer ihre Feinde geliebt haben. Wir haben mit meiner Frau mal in Rumänien, da war die Familie Feder, eine große Familie, Und da ist abends das Gespräch drauf gekommen, wie die Geheimpolizei so dumm ist. Da haben wir über die Bibeltransporte gesprochen. Die jungen Leute haben sich schrecklich amüsiert. Die sind ja so dumm. Wo hat man die Bibeln versteckt? Bei der Frau vom Geheimdienstoffizier. Der hat gar nicht gewusst, die ging nämlich in die Gemeinde. Und der Geheimdienstoffizier hat nie die Bibeln gesucht in seinem eigenen Haus. Und dann haben sie furchtbar lachen müssen, wie sie trickreich das gemacht haben. Und dann kam der Vater rein und sagte, was habt ihr gerade gemacht? Jetzt wollen wir uns vor Gott demütigen. Wir wollen auch jetzt beten für die, die Polizisten sein müssen, auch in diesem Unrechtsstaat des Kommunismus. Und das hat mich ganz tief beeindruckt. Ich habe ja auch ein bisschen mitgemacht bei der Frotzelei, die man da gehabt hat. Aber das ist wichtig, dass wir unsere Feinde lieben. Und das hat mich tief beeindruckt, dass überall heute, wo verfolgte Christen sind, dass sie dauernd jeden Tag für ihre Verfolger beten. In all den Prozessen in Russland haben die am Ende gesagt, hohes Gericht, sie können uns jetzt 3 Jahre wegsperren nach Sibirien. Aber wir werden für sie beten und sie müssen einmal vor Gott Verantwortung üben für das, was sie hier gemacht haben. Wie sie in großer Ehrfurcht und Aufrichtigkeit das gemacht haben. Und in Nordnigeria, wo die meisten Christen getötet werden zurzeit, um ihres Glaubens willen, seit 1985 sterben pro Jahr etwa 15.000 Leute. Jetzt ist wieder eine Gruppe von 80 Schülern entführt. Das sind oft die Beerdigungen mit 170 Toten. Kinder, Frauen, Männer. Und jedes Mal beten sie für ihre Verfolger. Und nichts wirkt auf die Muslime so wie dieses. Das kennt ein Muslim nicht. Und dort bekehren sich die meisten Muslime. Im Norden Nigerias ist der Sahelgürtel, wo so viele Muslime sind. Darum ist es eine Ordnung des Reiches Gottes, die wir uns angewöhnen müssen. Und übrigens auch ein Mittel, um auch viel Spannungen in unserem Leben zu erzeugen. Sie haben oft in ihrer Nähe Menschen, die sie hassen. Wissen Sie das? Auch oft in der eigenen Familie, Leute, die sich ärgern über sie, auch um ihres Glaubens willen, wegen ihrer Frömmigkeit, beten sie für die. Und erweisen sie ihnen Liebe, denn das ist das herrlichste Werkzeug, um Menschenherzen zu erreichen. Übrigens, wir hatten das leben können, es hat ja niemand leben können, das hat Jesus gelebt. Und hat uns eine Spur gelassen, dass wir seinem Beispiel folgen. Und deshalb hat er seine Jünger angewiesen, dass sie in seiner Spur diesen Weg ihm nachgehen. Er hat gesagt, ihr könnt ihn gehen. Wir kriegen damit in der Welt kein Lob. Wir brauchen an der Welt kein Lob kriegen. Aber wir sind Segensträger von unserem Herrn. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das war in all den schweren Verfolgungen, die ja gleich angefangen haben, schon beim Tod des Stephanus. Ja, Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war Jesus wichtig, dass die Verfolger zum Glauben kommen. Und heute passiert das, dass Führer des Terroristen zum Glauben an Jesus kommen. Und das ist ganz wunderbar, dass die Opfer die Täter, die Verfolger zum Glauben rufen durch ihr Leben. Bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Bei uns ist doch so herrlich, wir haben doch den Herrn Jesus bei uns, der sagt, dass er für uns sorgt. Und dann brauchen wir doch nicht für unser Recht streiten. Wir haben doch von ihm die Rechtfertigung, dass er sagt, ihr seid gerecht gemacht, ihr seid doch meine Kinder, er hält doch sein Wort. Wir brauchen doch nicht streiten um unsere Ehre. Das ist so wunderbar, wie das so geht und wie der Herr das macht. Vor vielen Jahren hatten wir eine Freizeit in WW vom Christusbund und da war der größte Steuerberater vom Raum Stuttgart dabei. Der hat ein riesiges Büro gehabt in Sindelfingen. Und der Dr. Eberspecher, und der hat an den Bibelarbeiten gerne teilgenommen, weil wir das Thema hatten, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Das hat der Ludwig Nommensen, der große Missionar, in Sumatra als sein Motto gehabt, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Und das war ein Wirtschaftsmann, der Dr. Eberspecher, sagt, mit Gott kann man doch nicht wie Zahlen rechnen. Der hatte nämlich einen riesen Konkurs im Hals. Der war persönlich haftender Gesellschafter einer großen Wohnbaugesellschaft. Und die Wohnbaugesellschaft ist pleite gegangen. Er hat ein Buch drüber geschrieben, deshalb habe ich seinen Namen, ein dickes Buch. Hat das alles erzählt von seinem Leben. Und das war schon vor dem Landgericht in Stuttgart der große Prozess. Und er war der einzig persönlich haftende Gesellschafter. Und die Rechtsanwälte haben gesagt, das Wunder von Sindelfingen passiert nicht, dass irgendwie eine Lösung gibt. Was ist passiert? Die Schuldner haben auf ihre Schuld verzichtet. Ich weiß auch nicht, warum. Wir haben viel gebetet damals in diesen Jahren. Und er ist frei rausgekommen, ohne eine Mark zu zahlen. So groß ist unser Herr. Und wie ich junger Pfarrer war im Schwarzwald, da war ein gläubiger Fabrikant, der war bei Bosch und hat gesagt, ich will das nicht mehr mitmachen, wie es dazugeht, als Ingenieur, und hat eine kleine Firma gegründet in Seedorf bei Schramberg. Und eines Tages hat die Bank ihm die Kredite gekündigt. Und am gleichen Tag haben die meisten Firmen, vor die er Sachen machte, es waren so Rohrschellen und so weiter, ihre Lieferungen gekündigt. Jetzt stand er plötzlich da, hat seine Arbeit gehabt und keinen Auftrag mehr. Da hat er mir angerufen, hat mir die Not gesagt. Ich war ein ganz junger Pfarrer. Und dann erzählt er, und plötzlich stehen draußen Herren auf dem Hof. Sagt er, was wollen Sie, suchen Sie was? Und er sagt, wir haben von der Kreissparkasse gehört, dass hier bald eine Zwangsversteigerung stattfindet. Sie hatten die Kreissparkasse hochgehen lassen. Kredite gekündigt, keine Lieferungen mehr da. Wir sind auf die Knie gegangen, haben gebetet. Es war ein langer Weg. Er hat einen Schwager gehabt, er war Arzt, er hat ihm das nötige Geld wiedergeben können, was die Bank ihm entzogen hat. Es ist heute eine ganz tolle Weltfirma in Oberndorf im Neckar, Kurt Allert. Der Mann ist über 90 Jahre, was wir dort erlebt haben. Gott ist auch ein Gott, der aus Wirtschaftsnöten hilft. Wir müssen den Weg gehen mit ihm im Gehorsam. Wir müssen unser Leben ordnen, dass Jesus unser Herr ist. Aber wir sind Kinder unseres Vaters im Himmel. Und das wisst ihr doch, wie Jesus sagt, ein Vater guckt doch nach seinen Kindern. Der gibt denen doch nicht die Giftschlange in den Mund, sondern er gibt ihnen doch, was sie bitten. Und wir dürfen das von ihm auch erwarten. Darum dürfen wir wissen, wir brauchen mit Menschen, mit sündigen Menschen jetzt streiten um Geldsachen. Wir dürfen auch großzügig sein und wissen, der Herr versorgt uns. Und ich hoffe, dass Ihnen das allen hilft, denn jeder von uns hat da seine Probleme in diesen Fragen und seine Streitigkeiten in dieser Welt. Das gilt nur für Gottes Kinder. Weltkinder können das doch nicht verstehen. Darum ist die Bergpredigt nur für gläubige Jesusleute, die in der Nachfolge von Jesus stehen. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden. Darum sollt ihr vollkommen sein. Ihr sollt ganz in eurem Leben sein, mit allem praktischen Tun Jesus-Leute sein. Und auch in unserem Werktag und im Alltag will sich Jesus bei uns verherrlichen. Und wir dürfen die Wunder auch von ihm erleben, wie er für uns sorgt. Wir haben eine Würde. Wir sind Jesus-Leute. Wir sind Gotteskinder. Und als Gotteskinder sind wir versorgt von einem ganz großen Herrn. Und wir brauchen nicht streiten. Und wenn Sie uns das Leben nehmen, Sie können es uns nicht nehmen. Sie können uns nur zum ewigen Leben schicken. Selbst die Todesschranke hat für uns ihre Schrecken verloren. Das ist für die Märtyrer ganz wichtig, die auch vor dieser Frage stehen. Der Herr hat es für unser Leben alles bestens versorgt. Und ich bitte auch, keiner von uns soll noch nur einen Rest von Corona-Angst haben. Der Herr bestimmt doch, wenn Sie sterben und nicht ein Krankheitsvirus. In allem ist das und auch beim Krebs. Natürlich haben Sie alle schon Ihre Krebszellen, Ihre Kranken. Aber der Herr sagt, wie Sie sie ausbreiten und nicht. Das dürfen wir ihm sagen, wir sind noch Kinder unseres Vaters im Himmel. Es geschieht nichts ohne den Willen Gottes. Und wir wollen Glaubensleute sein, das den anderen auch bezeugen und sie einladen, diesem Herrn sich anzuvertrauen. Ich glaube nicht den Ärzten, weil auch die Ärzte nur ganz wenig können. Das ist alles begrenzt. Ich bin dankbar, dass es sie gibt. Ich bin auch dankbar, dass es Apotheken und Pharmazie gibt. Aber BioNTech hat jetzt in den letzten Monaten 33 Milliarden Gewinn gemacht mit der Angst der Menschen. Und deshalb muss man immer sagen, Herr, ich lebe von deiner Güte und von deiner Versorgung. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir in Jesus geborgen sind. Wir sind Kinder unseres Vaters im Himmel. Und das soll auch unser Tun bestimmen. Und so wollen wir leben. Darf jeder seiner Überzeugung leben. Aber wir wissen, dass das das Größte ist. Ich bin so dankbar für die Seligpreisungen, die Jesus uns sagt, auch in den materiellen Streitfragen unseres Lebens. Wir wollen noch beten. Herr, da werden wir auch überführt von viel falschen Sorgen, die wir haben und Ängsten. Es tut uns so leid, wo wir dir nicht vertrauen, dir nicht glauben. Wir dürfen mit deiner Güte rechnen. Und du sorgst für uns auch jetzt mit allen praktischen Fragen, die wir haben. Herr, gib uns auch Weisheit, wie wir die Dinge lösen sollen. Und wir sind so froh, dass du ein lebendiger Gott bist, ein Heiland derer, die dir vertrauen. Wir danken dir für diesen herrlichen Tag, den du uns schenkst, diesen Sommertag. Wir freuen uns, wie du auch draußen in der Welt wirkst und wie wir gar keine Angst zu haben brauchen. Wir sind wie die Kinder, die so unbesorgt sind. Wir freuen uns deiner Nähe und deiner treuen Fürsorge. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr. Amen. Und jetzt singen wir noch die güldene Sonne. Ich darf noch darauf hinweisen, wer das nicht hat, ist in der Bahn noch gekommen. Dieses Kärtchen mit den, die größte Predigtdatei ist sermon-online.de mit 60 Sprachen, größte Predigtdatei, allein 600 Originalpredigten von Wilhelm Busch und viele andere, auch aus heutiger Zeit. Ganze Gottesdienste, die sind jetzt wichtig, auch für die Kranken, aber auch für die Gesunden, mit Liedern und allem, von Anfang bis Ende. Sie können alles drin finden, auch nach Stichworten, nach Bibeltexten. Es gibt darüber hinaus noch das Wort Gottesradio, DWG, DWG-Radio, in einem Wort, das Wort Gottes, DWG-Radio.net. Und dann gibt es auch noch das biblische Hörfunk, BBN-Radio.org. Bible Broadcast Network, die senden in 8 Sprachen, das deutsche Programm ist 24 Stunden jeden Tag, wunderbare alte Lieder, das dürfen Sie über Internet hat, ganz arg schön, und wenn Sie kein Internet haben, Ihre Enkel oder der Bub im Haus hat's und kann es Ihnen gerne mit Freude machen oder was runterladen für Sie, wenn Sie es brauchen für Weihnachten oder sonst einen Geburtstag. Und jetzt singen wir noch die güldene Sonne, voll Freude und Wonne, die so schön, wie sie leuchtet.